Lachs Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Ja, herzlich willkommen bei Lachs Brunch Nummer 60. Heute ein bisschen anders. Nefeli ist leider nicht da. Sie besteigt heute als Vulkanologin den Vesuv auf den Spuren von Susan Sontag vielleicht und macht Kreativurlaub an der Amalfiküste. Während ich hier alleine im Studio sitze, aber zum Glück hat sich Piero Masterlerz, unser Tonman, bereit erklärt, mit mir über ein Buch zu sprechen, das er selbst auswählen und mitbringen durfte. Hallo Piero.
Hallo Anselm. Sie gehört aber nicht zur Vulkangruppe, oder?
Soweit habe ich nicht gedacht. Ich glaube nicht, dass sie dafür auch noch Zeit hat, für solche terroristischen Akte. Piero, ja. Was hast du mitgebracht und warum?
Genau, ich dachte, also wenn Nefeli schon nicht hier ist, dann dann möchte ich es ganz anders machen und zwar keinen Roman, sondern ein Sachbuch vorschlagen.
Ja.
Und das hat dich ja, glaube ich, sehr gefreut.
Ja, ich fand das gut. Nein, wirklich, also ernsthaft.
Und zwar ist es das Buch Unverdiente Ungleichheit von Martina Linnartas, was ja gerade überall zu sehen, zu hören, zu lesen ist.
Das also, ist im Mai 25 bei Rowohlt erschienen, ne? Und ist jetzt in der 6., 7. Auflage oder so.
Mhm, ja. Genau. Und es war ja, gab auch gerade ein Interview mit ihr auf Spiegel Online. Richard David Precht hat sie interviewt und ich kenne sie auch aus ganz vielen Podcasts. Ich finde das total spannend. Also es heißt Unverdiente Ungleichheit, wie der Weg aus der Erbengemeinschaft gelingen kann.
Erbengesellschaft. Mhm. Ja. Erbengemeinschaft, das ist wieder was anderes, ja.
Ah ja.
Und wie bist du darauf gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich habe Martina Linnartas zum ersten Mal gesehen bei der Palastrevolution. Das ist von Thilo Jung, der ja Jung und Naiv macht. Und da gab es so ein Format eben, wo so diskutiert wird, nach amerikanischem Vorbild, so wie in den Universitäten, ne, wo jede Gruppe irgendwie 5 Minuten reden kann, jeder der Teilnehmer. Und dann darf die Gegengruppe nochmal 1 Minute dazu ein Statement und so. Und da habe ich sie gesehen. Und insgesamt bin ich aber, glaube ich, auf dieses Thema gekommen. Da haben wir im Dezember 24 unsere Bücher vorgestellt und da habe ich Julia Friedrichs vorgestellt, Crazy Rich.
Ach, das war unser Weihnachtsspecial, wo Nefeli, du und ich Bücher empfohlen haben. Crazy Rich,
ja,
ich erinnere mich.
Ja, ja. Irgendwie bin ich da so reingerutscht in diese Superreichen und wie gefährlich das eigentlich ist im Hinblick auf Demokratie, wenn du so reich bist. Und ich, gut, wir haben es ja an Elon Musk gesehen, der kauft sich mal eben Twitter und zerstört es und so.
Mhm.
Genau, davon, also jetzt nicht von Elon Musk, aber eben von dieser Ungleichheit.
Mischt auch im Wahlkampf kräftig mit ordentlichen Summen und wird
beeinflusst auch
vorübergehend die rechte Hand von Trump und der US-Regierung, der Republikaner, genau, mit seinem Dodge.
Ja.
Was, so wie ich es gelesen habe, den Staat nicht entlastet hat finanziell, sondern mehr Ausgaben verursacht hat, wie jetzt berechnet wurde.
Mm,
ja. Aber dafür hat er viel kaputt gemacht, so an sinnvollen Institutionen.
Absolut.
Mit seinem Doge.
Naja, und er ist halt nur ein Beispiel von vielen.
Aber ich glaube, er ist der reichste Mann der Welt, kann das sein?
Er ist der reichste Mann der Welt,
so 350 Milliarden.
Es hat sich doch gerade auch nochmal wieder irgendwie verdoppelt und das ist wirklich erschreckend.
das geht dann flott, ne?
Wie schnell das geht, also mit Zins und Zinseszins und das ist einfach gruselig.
Mhm. So, und also dieses Crazy Rich Buch war so dein Einstieg in die Welt der Superreichen?
Genau. Ja, Überreichen. Also das ist
etwas, was ich genau. Linnartas sagt, Superreich ist ein verzerrender Begriff, weil man dann das so als positiv labelt.
Genau, das klingt so nach Superheld, aber die sind ja wirklich überreich. Ne? Das ist wirklich, da kann man ja auch sagen, so, du hast es geschafft, danke, hier ist deine Medaille, mehr gibt's nicht. In Deutschland ist das so, dass 2 Familien mehr Vermögen besitzen als die herbere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Also 2 Familien, ich habe mir das mal aufgeschrieben, 2 Familien haben 95.
Aber das erklärt noch nicht ganz genau, wie du zu dem Buch genau gekommen bist. Also du hast Crazy Rich gelesen und dann hast du den Radar so aufgestellt, dann hast du den Podcast Palastrevolution gehört?
Oder? Ja, genau, richtig. Es gibt ja auch noch.
Und dann hast du Linnartas da sprechen gehört und hast gedacht, also wenn die mal ein Buch schreibt, dann kaufe ich mir das. Oder hat sie das Buch dann da schon
angepriesen? Nee, da hatte sie das noch nicht.
Und, nee, aber du kannst den Namen schon.
Genau.
Ja.
Und dann wurde sie aber auch schon mal zu Jung und Naiv eingeladen und irgendwie bin ich da so hängen geblieben. Mittlerweile habe ich es ja schon 2-mal live gesehen. Früher bin ich irgendwie auf Konzerte gegangen und jetzt gehe ich auf Podiumsdiskussionen.
Ja.
Einmal habe ich sie gesehen mit Hanno Sauer, da hat sie aber über sein neues Buch Klasse gesprochen.
Ja.
Und einmal war sie am Hamburger Institut für Sozialforschung, mhm. HIS. Das war,
ach,
aber,
war das das, wo ich auch mit hinkommen
da
wollte?
Da solltest du eigentlich mit und konntest du nicht oder irgendwie.
Ja, irgendwas war da.
Ja, genau.
Ah, ja.
Ja, das war sehr spannend jedenfalls. Ja, und dann dachte ich, also wenn wir schon hier unseren Podcast machen, dann können wir doch da mal drüber sprechen. Es liest sich auf jeden Fall sehr flüssig, das kann man schon mal sagen.
Ja.
Aber die Inhalte sind.
Ja, also.
Ja, die haben es in sich, finde ich.
Mich hat das jetzt emotional aufgewühlt. Deswegen konnte ich da nie so viel von am Stück lesen, weil ich mich immer erstmal wieder zwischendurch abreagieren musste.
Ja.
Bei diesen 300 Seiten. Ja, ich finde auch, das ist ordentlich geschrieben. Ne? So ein Sachbuch, das recht zugänglich ist. Wobei, ich weiß jetzt nicht, bei unterschiedlichen Menschen, so was jetzt Vorbildung für VWL oder überhaupt das Interesse an Zahlen oder so angeht, da muss man vielleicht ein bisschen was mitbringen, sonst kann das schon unter Umständen stressig werden. Das kann ich aber schlecht beurteilen, weil die Menschen da sehr unterschiedlich sind. Was für mich daran so aufwühlend ist, und was ich eigentlich dann die ganze Zeit gar nicht so sehr der Linatas, sondern irgendwie der halben Welt sagen will, während ich sowas lese, ist, ja, tolle Neuigkeiten, das wissen wirtschaftlich interessierte Linke seit Jahrzehnten und werden nicht müde, es zu erzählen. Es interessiert nur immer weniger Leute.
Ja.
Ne? Also es ist für mich wenig Neues in dem Buch. Mhm. Es kommt nur gebündelt mit aktuellen Zahlen und auch so geschrieben, dass es auch ein bisschen wütend macht, finde ich. Dann reden wir gleich mal drüber, wie das bei dir war.
Mhm.
Und ich meine, ich habe 2014, glaube ich, schon von Thomas Piketty das Kapital im 21. Jahrhundert gelesen und kenne schon länger die Pellerin-Gesellschaft und beobachte halt so sozusagen diesen Trend zur Privatisierung und zur Privatisierung von Gewinnen und Verstaatlichung von Verlusten von superreichen Leuten, spätestens seit 2008, seit der Bankenkrise und der Immobilienkrise in den USA. Und ja, das kann dir eigentlich jeder, der sich dafür noch interessiert, halt vorrechnen, wie vor allen Dingen in den USA, aber auch in Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergegangen ist und wie die untere Hälfte der Gesellschaft am wirtschaftlichen Aufschwung seit etwa 30 Jahren kaum noch beteiligt wird, bis gar nicht mehr.
Mhm.
Und dass das natürlich zu Unzufriedenheit und zu dem Gefühl von Nicht-Selbstwirksamkeit führt und die Türen öffnet für populistische Parteien, das ist für mich auch nichts Neues.
Nee.
Und es macht mich so ein bisschen rasend, dass das immer noch die Mehrheit absolut nicht verstanden hat, diesen Zusammenhang zwischen Ökonomie und dem Aufstieg der Rechten. Immer noch so, ja, wieso ist die AfD so stark geworden? Ja, wie kann es sein, dass die in den USA Trump wählen? Das verstehe ich gar nicht, ne? Der ist doch so ein komischer Typ.
Hm.
Und dann sagen so, ja, ich wirklich, ich habe es dir 50 Mal erklärt, ja, ich bin's langsam müde.
Ja,
vielleicht hat er den Kulturkampf ja mit den Gendersternchen und so, ne? Und diese, die, also, dass die Linken angefangen haben, fast nur noch über kulturelle Themen zu reden, ist eine der größten Versäumnisse. Mein Gefühl ist, unsere Gesellschaft ist, weil es so kulturelle Sachen angeht, wie Homo-Ehe oder über Transrechte nachdenken, immer progressiver geworden. Und was das Ökonomische, also die harte Basis angeht, immer weiter neoliberal geworden. Und dann sagen die Rechten, ja, unsere Gesellschaft ist voll nach links gerückt und so. Ne? Und die Leute, ah ja, es kann sein, da müssen wir vielleicht mal wieder ein bisschen rechter werden. Ne? Und dabei wird völlig ausgeblendet in diesem ganzen Spektakel der Diskussion, dass wir uns von linken Idealen der Gleichberechtigung, der Teilhabe, der Chancengleichheit, der Perspektiven für alle total weit entfernt haben und damit auf eine Riesenkatastrophe zusteuern. Und ich bin es wirklich langsam leid.
Ist es,
und da kann die Linatas überhaupt nichts für. Ich bin froh, dass es die gibt und dass sie dieses Buch schreibt. Aber ich denke so, ach, das ist jetzt irgendwie neu? Ja, also, das kann ja wohl nicht angehen. Und dann, da bin ich auch gleich fertig mit meinem ersten Mini-Rant, schlägt die SPD gerade mal wieder eine Reform der Erbschaftssteuer vor, was auch völlig sinnvoll und legitim ist, allein schon im Hinblick darauf, dass das Bundesverfassungsgericht die jetzigen Gesetzgebungen vermutlich als verfassungswidrig brandmarken kann. Hat es auch schon mehrmals getan im Laufe der Geschichte. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und dann kommt diese ganze ewige Gegenwehr von den ganzen CDU-Nasen. Ich meine, von der FDP hören wir zum Glück gerade nicht viel. Aber die würden auch immer erzählen, jetzt wollen sie den Mittelstand schröpfen. Ne? Oder das ist schlecht für die Arbeitsplätze oder für die Wirtschaft. Oder Omas Häuschen soll dann besteuert werden. Und man denkt, ey, das erzählt ihr seit Jahrzehnten. Und es hat noch nie gestimmt. Es hat noch nie gestimmt. Und natürlich steht das hier auch drin.
Ja, genau. Ja, sie macht ja diese schöne Narrativanalyse. Das ist super. Ne? Also wo halt die ganzen Reichen auch, eben diese Überreichen, wo die das ja auch sofort raushauen und sagen, ja, aber wieso hier, das Geld wurde ja schon einmal besteuert, warum soll ich denn zweimal Steuern zahlen?
Zum Beispiel, das ist ein so ein Gegenargument.
Aber da gibt es ja, aber was ja auch Quatsch ist, und da gibt es wirklich so viele Narrative. Und ich meine, das ist natürlich auch ein Thema jetzt gerade jetzt, diese Erbschaftssteuer und sowas, wo viele Leute gar keinen Bock haben, sich mit zu beschäftigen.
Ja, ich glaube auch so, das Interesse an Ökonomie ist ganz schön gering. Also so in meinem Umfeld winken viele ab, wenn man darüber spricht. Also VWL, wie sagen wir mal, ein Spitzensteuersatz aussehen soll, was es mit dem Mindestlohn auf sich hat, welche Storys auch immer die Ökonomie beeinflussen. Ne? Also weil ich glaube, bei VWL denken viele, das wäre so eine Art Naturwissenschaft. Das ist es aber ganz und gar nicht. Es ist eine Sozialwissenschaft, die vor allen Dingen im Rückblick ganz gut erklären kann, warum bestimmte ökonomische Prozesse gescheitert sind oder Erfolg hatten. Aber als Voraussage, ne, kannst du 5 VWLer fragen, die sagen dir 5 verschiedene Sachen und nichts davon trifft am Ende zu. Also das darf man nicht vergessen, dass das spekulativ ist. Und weil eine Volkswirtschaft ist zu komplex, um sagen zu können im en Detail, mit welcher Art von Prozessen man da jetzt am besten was steuert. Und deswegen ist es eben auch offen für weltanschauliche Tendenzen, von denen die Menschen nicht frei sind. Und diese Tendenz, den freien Markt und die Steuerniedrigkeit und die Interessen der Reichen und Superreichen so weit nach vorne zu stellen, hat sich halt im Laufe so, ich würde sagen, der letzten 40 Jahre sehr stark durchgesetzt und wird dann eben entsprechend auch an den Unis so gelehrt, sodass dann die neuen VWLer, die da rauskommen, den Quark schon so im Kopf haben.
Ja, was ich nicht verstehe, ist, ich meine, wir hatten ja mal eine hohe Vermögenssteuer und sowas, ne? Also
eine sehr hohe, ja.
Ja, und warum das dann letztendlich abgeschafft wurde, obwohl das ja die Ungleichheit ein bisschen reduziert hat, das verstehe ich nicht so ganz, warum sich die Werte und Normen dann irgendwie so durchgesetzt haben, oder waren die Lobbyvereine, waren die so stark, dass die gesagt haben, nee, wir wollen das ändern?
Ich würde sagen, es gibt 2 Erklärungen, das sind bestimmt nicht alle, aber die sind, oder 3, würde ich sagen. Das eine ist, dass diese Pèlerin-Gesellschaft, das heißt, glaube ich, Pilgerberg.
Per Steinbrück war doch auch da irgendwie, glaube ich.
Es kann sein, dass er da auch drin ist. Vor allen Dingen sind Alice Weidel und Beatrix von Storch da drin, was in der Gesellschaft selber Befürworter und Gegner hat. Manche sind auch ausgetreten deswegen, dass das so AfD-nah ist. Es wurde auf jeden Fall von August Friedrich von Hayek 1947 gegründet. Und da waren dann berühmte Ökonomen drin, wie Ludwig von Mises oder Milton Friedman und der Eucken und so weiter. Die, so vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs und des Kommunismus gesagt haben, wir müssen diesen kommunistischen Tendenzen und dieser Staatsherrschaft und diesem Totalitarismus entgegentreten. Und wir haben sehr liberale Ideen, sehr freie Märkte. Okay, haben sich dabei auf ältere Vordenker berufen, hatten auch ein bestimmtes Menschenbild, das sehr individualistisch ist vielleicht und so gesellschaftliche Prägung und so weiter nicht so stark in den Blick nimmt. Und was an dieser Gesellschaft so wichtig ist, ist, dass die mit einem langen Zeithorizont gearbeitet haben. Die haben gesagt, das kann 10, 20, 30 Jahre dauern, bis unsere Ideen genug gespinnt sind, aber die Geduld haben wir. Und das haben sie gemacht. Da können eigentlich alle linken Kreise nur von lernen, zu sagen, wir übernehmen irgendwann die Deutungshoheit über das Denken in entscheidenden Positionen in der Wirtschaft, in den Wirtschaftswissenschaften, in der Politik, in juristischen und exekutiven Prozessen. Und das war also ein mit langer Hand geplanter Switch in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist das eine, warum sich das geändert. Das andere ist, in den 70ern gab es eine Ölpreiskrise, wo es in den USA und auch in Europa zu einer Wirtschaftskrise kam, wo die Leute sich dann gesagt haben, also gerade Politiker, unsere bisherigen Ökonomien, die eher so starker Staat, Keynes und so ausgerichtet waren, funktionieren vielleicht nicht mehr so gut. wir müssen mal ein bisschen was Neues machen. Und da kam das dann so langsam auf und vor allen Dingen Margaret Thatcher und Ronald Reagan haben dann sehr stark diesen sogenannten neoliberalen Wirtschaftszug besprungen. Und ein dritter Grund, in Deutschland zumindest kann ich es sagen, hat das Wirtschaftswunder vor allen Dingen die Mittelschicht begünstigt.
Und ja, genau, da gab es diesen Fahrstuhleffekt.
Diesen tollen Fahrstuhleffekt. Und die Oberschicht hat ein bisschen mehr einzahlen müssen als vorher. Und die Mittelschicht hat mehr gehabt. Und es gab für die tolle Perspektiven. Aber für die richtige Unterschicht sah das nicht so toll aus. Und ich glaube, diese Leute, die haben sich dann zunehmend auch vom Wählen abgewendet. Und haben auch ihre Interessen nicht vertreten gesehen und sich auch nicht für ihre eigenen Interessen eingesetzt. Und ich denke mal, das ist der dritte Punkt, warum sich dieser neoliberale Kram so durchsetzen konnte, dass man einen erheblichen Teil der Bevölkerung auch schon in den besseren Jahren nicht so richtig auf der Rechnung hatte und verloren hat. Jetzt hat man den komplett verloren. Also es gibt oft ja so 40-50%, die gar nicht wählen bei Landtagswahlen oder so. Und oder jetzt aus Protest, was weiß ich, BSW, bestenfalls Linke, sage ich mal ganz unneutral, schlimmstenfalls AfD wählen, ja. Oder der Dritte Weg oder was weiß ich, was es da noch für üble Quatschparteien gibt. Und das sind, glaube ich, Gründe, warum sich dieses Narrativ durchsetzen konnte. Und natürlich auch, nichts hält ewig. Immer wenn so eine bestimmte Idee eine Weile herrscht, kommt irgendwann auch was Neues. Die Leute wollen sich verändern. Etwas funktioniert eine Weile, dann funktioniert es nicht mehr so gut. Realitäten ändern sich. Ja, und ich denke, jetzt sollten wir aber das Narrativ auch wieder stark verändern. Und da wird, also da versucht ja Martina Linatas etwas zu beizutragen.
Ja, und ich glaube eben, der Neoliberalismus, der kommt so langsam zum Ende oder es gibt zumindest so eine Umbruchsphase.
In den USA oder was, da wird jetzt eine richtige Oligarchie daraus. Also oder ist ja schon länger so, dass ja, da eigentlich reiche Menschen in dieser ersten Demokratie, angeblich ersten Demokratie der Welt, viel, viel mehr Möglichkeiten haben als Arme. Und dass dieses Ding vom Tellerwäscher zum Millionär totaler Bullshit ist. Mhm. Die gläserne Decke ist massiv. Du kommst nicht hoch. Mhm. Vielleicht besser noch als in Deutschland, aber du kommst eigentlich nie hoch.
Also jeder ist seines Glückes Schmied. Das widerlegt sie da ja eigentlich. Ne? Sie sagt ja, das ist auch so ein Narrativ, was eigentlich Quatsch ist. Wobei das Lustige, um mal auf Martina Linatas zurückzukommen, ist ja, dass sie ja der lebende Gegenbeweis ist für ihre These. Weil sie ja letztendlich, sie ist in Polen geboren, kam dann mit einem Jahr nach Deutschland, nach Kiel und lebte da erstmal ein Jahr in einer Obdachlosenunterkunft. Und ihre Eltern haben sich dann wieder hochgearbeitet und sie ja letztendlich auch, hat promoviert, promovierte Politikwissenschaftlerin und hat aber auch Glück gehabt, das sagt sie auch, also dadurch, dass sie einen Patenonkel in Mexiko hatte, der irgendwie auch, ich weiß nicht, Finanzberater war oder Finanzminister, also sehr, sehr hoch, dadurch hat sie da sehr gute Einblicke bekommen und also bei ihr trifft es zumindest zu, dass sie halt ihres Glückes Schmiedin war.
Ja.
Aber grundsätzlich ist es natürlich nicht so, ne? Also wenn du eben keine Möglichkeiten hast, wenn du keine, wenn dir einfach das Geld fehlt und keine Ahnung, auch du, wie war das nochmal, wenn du aus der unteren Schicht kommst, braucht es irgendwie 6 Generationen, bis du dich irgendwie hochgearbeitet hast oder so. Das habe ich in dem Buch gelesen.
Ja, das steht da drin, ja.
Das ist wirklich deprimierend. Also deswegen versuche ich es erst gar nicht.
Ja, und es haben sich ja diese Aufstiegschancen, seit Linatas geboren worden ist, auch nochmal verschlechtert.
Nochmal verschlechtert, genau. Diesen Fahrstuhleffekt von damals gibt es eben nicht mehr.
Ne? Ja, es ist vielleicht immer noch das eine oder andere möglich. Ne? Man soll da auch nie sagen. Aber man muss sich halt angucken, was für Faktoren hemmend oder begünstigend wirken. Mhm. Und dann sieht man schon, dass es deutlich schwieriger ist, aus einem bestimmten Milieu nach oben zu kommen, als aus dem höheren Milieu nach unten zu kommen, was gerade die Mittelschicht ein bisschen erlebt, dass Leute, die vorher immer ganz locker sich noch ein Haus kaufen konnten, das jetzt nicht mehr machen. Mhm. Oder Leute, die früher ein Drittel für die Miete ausgegeben haben, jetzt langsam bei der Hälfte sind oder halt aus der Stadt wegziehen müssen. Und andere Leute besitzen diese Häuser und verdienen an den Mieten. Und mit so einer Mieteinnahme verdienst du natürlich mehr, als wenn du dein Einkommen irgendwie an die Wirtschaftsleistung angepasst hast, was bestenfalls so ist. Ich glaube, die Wirtschaftsleistung im letzten Jahr war 0,2%. Die Rendite auf Vermögen ist mindestens 7%, oft höher. Das ist ja auch etwas, was Piketty vorrechnet, dass dadurch im Laufe der Zeit Menschen mit Vermögen unverhältnismäßig reicher werden als diejenigen, die einfach nur ihr Geld aus Einkommen beziehen.
Ja.
Das erwähnt sie ja hier auch. Ja, man kann mal kurz sagen, wie das Buch aufgebaut ist. Nach einem kleinen Vorwort mit dem Namen »In was für einer Gesellschaft leben wir?« kommt der erste Teil, wo sie erklärt, warum extreme Ungleichheit so ein extremes Problem ist, warum das Demokratien aushöhlt, warum das die Wirtschaft eigentlich auch schwächt im Laufe der Zeit und warum es für das Klima sehr gefährlich ist, weil ein kleiner Prozentsatz unglaubliche CO2-Schleudern darstellt im Vergleich. Sondern das wird dann hier mit Beispielen belegt und sie kann sich dann auch auf den Club of Rome oder auf die Vereinten Nationen und auf Studien und so weiter berufen, die seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, genau vor diesen Entwicklungen warnen. Dann kommt der zweite Teil, eine kurze Geschichte der deutschen Erbschaftssteuer, wo sie von 1919 und dem Erzberger anfängt.
Mhm.
Ich glaube, damals war es dann so, Weimarer Republik, Zeit nach Kaiser Wilhelm II., wo tatsächlich die gesellschaftliche Überlegung war, damit es gerecht zugeht und es eine soziale Mobilität geben kann, dass umgerechnet auf heutige Verhältnisse 100.000 Euro Freibetrag sind, die darf man einfach erben und ab dann greifen 90% Erbschaftssteuer.
Über alles, was
genau. Ja, ich wiederhole nochmal, 100.000 Euro kannst du haben und ab dann 90% Erbschaftssteuer. Das war mal in Deutschland.
Und soziale Mobilität heißt, dass du es leichter hast, aufzusteigen.
Ja, weil dann, und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, der Staat hat viel mehr Möglichkeiten mit größeren Einkommen, also aus Steuern, in Bildung, in Digitalisierung, in öffentlichen Ausbau zu investieren, Geld reinzustecken, wo alle was von haben.
Mhm.
Ja. Diese kurze Geschichte der deutschen Erbschaftssteuer erklärt dann auch so ein bisschen ja die wechselnden Geschicke und erzählt auch ein bisschen, dass halt verschiedene Narrative mit Pro- und Kontra-Erbschaftssteuer immer miteinander um die Deutungshoheit gerungen haben. Dann kommt Teil 3, den hat sie erzeugt aus Interviews, die sie mit 18
über Reichen geführt hat.
Ja, vor allen Dingen mit Wirtschaftsbossen, also mit Leuten, die als CEO bei Siemens arbeiten. 16 Männer, 2 Frauen.
Mhm.
Die sind auch sehr reich, aber Manager sind ja meistens noch nicht die allerüberreichsten. Das sind ja oft noch nicht die Milliardäre. Da kommen ja dann noch Leute drüber, über diesen Gestalten. Ne? Das sind sicherlich auch alles Millionäre, das ist ganz klar. Ne? Die dann was dazu sagen sollen über Staat, Steuern und Ungleichheit. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und im letzten Teil packt sie dann die Lösung aus, die sie sieht. Das ist halt eine andere Steuerpolitik, vor allen Dingen eine Erbschaftssteuer. Und mit der Erbschaftssteuer soll man dann ein Grunderbe finanzieren, das jeder Mensch ab dem 18. Lebensjahr bekommt. Ja, wie haben dich denn so die einzelnen Teile angesprochen? Was fandest du besonders interessant oder was fandst du vielleicht ein bisschen sperriger? Wie ist das dir bei der Lektüre des Buchs so gegangen?
Also ich habe ja schon vorher ganz viel von ihr gehört und so, aber ich fand jetzt die kurze Geschichte über die Erbschaftssteuer, das war natürlich schon mal geballt alles interessant zu sehen, wie sich das so ändert und das.
Und man lernt ein bisschen was über VWL, ne?
So, ja,
man kriegt genau. Einen kleinen Einblick so in so Grundbegriffe.
Also, was ich so interessant finde, dass der Wohlfahrtsstaat oder also das ganze Soziale, dass das eben so zurückgefahren wurde. Und das verstehe ich nicht so ganz, ja, weil das ja einfach, das ist doch einfach super wichtig. Und also das, was halt immer irgendwie so als links gebrandmarkt wird, aber das sind doch letztendlich.
Kommunismus!
Ja, aber ich meine, es geht doch auch darum, dass man gleiche Chancen hat, dass man das zumindest, wir leben ja alle zusammen in einem Land und so, der eine, der macht halt da seine Millionen und der andere nicht, aber das muss man ja in irgendeiner Form ausgleichen oder eben diese Ungleichheiten relativieren. Und
naja, vor allen Dingen, weil derjenige, der seine Millionen macht, der macht die durch die Arbeitskraft anderer, durch das, was der Staat zur Verfügung stellt, durch das, was die Allgemeinheit dafür bezahlt an Steuern und drückt sich dann darum, einen auch nur annähernd so hohen Prozentsatz an Steuern zu bezahlen wie die Mittelschicht. Also das ist alles, wie gesagt, ne, für Linke, die halbwegs intellektuell sind, nichts Neues.
Ja.
Aber heutzutage gibt es ja viele Linke, die lieber mit einer Palästina-Fahne durch die Gegend laufen, anstatt irgendwas mit Ökonomie noch zu kennen. So.
Ja, und dann gibt es natürlich noch diesen Hintergrund, der David de Jong hat das Buch geschrieben, Nazi-Billionärs.
Also genau, dieser holländische Wissenschaftler, da geht es um das ganze Geld, was noch aus der Nazi-Zeit über ist. Das betrifft zum Beispiel hier Klaus-Michael Kühne, das ist, glaube ich, jemand, der 41 Milliarden Vermögen hat, in Hamburg, wohnt, aber in der Schweiz versteuert, weil er sagt, der Fiskus nimmt mir sonst hier zu viel weg.
Ja.
Ich glaube, der ist auch Sponsor vom HSV. Und dessen Familie, also die Kühnes, hatten ein Logistikunternehmen, das im sogenannten Dritten Reich bei den Arisierungen einfach die Möbel und andere Wertgegenstände der Juden durch die Gegend transportiert hat und daran auch gut verdient hat.
Mhm.
Und im Prinzip durch Ausplünderung von entrechteten Menschen sein Vermögen deutlich gesteigert hat.
Mhm.
Dazu hat der Klaus-Michael Kühne sich nie vernünftig geäußert.
Ja, aber dafür gibt's ja jetzt eine Oper.
Hat er finanziert. Der hat auch den Hamburger Debütpreis für Romane mitfinanziert, sodass ich immer die Leute, die da teilgenommen haben, vorher gewarnt habe, nehmt nicht das Geld an, da klebt Nazi-Blut dran.
Ja,
ne?
Ja. Also vor dem Hintergrund würde ich ich würde dann sagen, wenn ich solche Großeltern, solche Vorfahren hätte, ich spende das einfach. Ne? Ich gründe auch einen Bürgerrat wie die Engelhorn und verteile das Geld, weil ich hätte da einfach ein schlechtes Gewissen. Aber ich glaube, sowas fehlt bei manchen Leuten. Also
ja, es kann auch sein, dass das eine Rationalisierung ist, dass man Verantwortung für das Familienerbe, den Firmenbesitz und die Firma und die Angestellten, die Arbeiter hat.
Mhm.
Wobei verschiedene Studien aus verschiedenen Ländern zeigen, dass erbengeführte Betriebe schlechter performen und dass Erben überhaupt nicht die besseren
sind ja gar nicht so viele Erben, die dann letztendlich in die Firma reingehen, oder? 10% oder sowas, glaube ich.
Das weiß ich nicht
also
mehr.
Also es ist zumindest wenig.
Ja.
Ja, aber gut, deswegen habe ich auch kein Geld, weil ich das halt auch gleich, glaube ich, wieder rausgeben würde. Es gibt ja einige, das muss man ja auch sagen. Ne? Hier wird sehr, sehr stark auf die Überreichen eingeschlagen, aber es gibt eben auch einige Überreiche, die ihr Geld wieder verteilen oder rückverteilen.
Also die Frage ist, wie lange kann man überreich sein, wenn man sein Geld wirklich entsprechend verteilt? Ne? Aber jetzt gerade aktuell geht doch durch die sozialen Medien, dass 400 Millionäre und Milliardäre weltweit sich zusammengetan haben, um zu fordern, höher besteuert zu werden.
Text Me Now oder so.
Ja, Text Me Now, ne?
Genau.
Also das gibt es auch und es gibt natürlich, das sagt ja Linatas auch in dem Buch, unter den sehr reichen Menschen auch unterschiedliche Positionen. Wie fandest du denn die Position in Teil 3 mit der Wirtschaftselite?
Also bei den Gesprächen jetzt, ne?
Mhm.
Ja, genau. Ja, da kam ja als erstes schon mal so, ja, warum soll ich überhaupt zweimal Steuern zahlen und sowas, ne? Wobei das natürlich
ungerechte Doppelbesteuerung.
Ja, genau. Aber das ist ja Quatsch. Also ich meine, wenn wir jetzt Mehrwertsteuer zahlen, dann unser Gehalt wurde ja auch schon versteuert. Also
eine doppelte Steuer.
Ja,
und abgesehen davon ist aber die Versteuerung von Erbe keine doppelte Steuer, weil einmal wird das Einkommen des Millionärs besteuert und dann das Einkommen des Erben. Das sind
richtig.
Zwei verschiedene Teilnehmer am Marktgeschehen, kann man sagen. Ne?
Genau, ja.
Deswegen, das ist, glaube ich, Quatsch.
Ja, also was ich da auch interessant fand, war, dass diese CEOs doch relativ wenig wussten über diese ganze Steuerproblematik und sowas.
Ja.
Ne?
Also die sagen dann bestenfalls, ja, wir brauchen mehr Bildung in Deutschland, damit die Chancengleichheit größer ist und verstehen aber nicht, wenn alle Leute toll ausgebildet sind, dass dann aber trotzdem natürlich strukturell es immer welche gibt, die Häuser vermieten und dadurch hohe Renditen machen und solche, die darin wohnen und dadurch einen Großteil ihres Vermögens loswerden oder nicht Vermögens, sondern ihres Einkommens. Also, dass man trotzdem verteilen muss. Ne? Also Bildung alleine schützt nicht davor, in die strukturellen Mühlen dieses Monopoly-Spiels, was wir hier spielen, zu geraten. Ne? Das kapieren die auch nicht. Die denken, ja, wenn alle die gleichen Chancen haben, dann werden alle so reich wie ich. Und dann sage ich, ja, wenn alle so reich sind wie du, dann funktioniert das aber nicht mehr, das System.
Genau.
Also dafür, dass du hier CEO von einem großen internationalen Unternehmen bist, bist du ganz schön dumm.
Ja, also muss ich auch sagen. Und hier Monopoly, da hat sie doch auch so ein schönes Beispiel gebracht. Ne? Hast du das
noch? Ja, ich glaube, das ist so, wenn der eine hat nur die Badstraße, ne, und die anderen bekommen immer doppelt so viel Geld wie die anderen.
Ja.
Und die dann immer gewinnen, sagen nachher in so einer Studie oder in so einem Test.
Sie waren ja auch besser Spieler.
Genau, ne? dass sie so schlau gespielt haben.
Ja, also ich meine, die haben nicht mal realisiert, wie die Anfangsvoraussetzungen waren.
Aber ich glaube, genau so ist es. Ich glaube, genau so, dass Millionäre und Milliardäre wirklich denken, dass sie fleißiger, intelligenter und einfach dadurch berechtigter sind. Und selbst wenn die fleißiger und intelligenter sind, ist doch die Frage, wenn du von der Natur schon so begünstigt worden bist mit deinem Superhirn und deinen tollen Fähigkeiten, warum brauchst du dann auch noch 80.000 Mal so viel wie andere, die da im Dreck sind? Und kommt dir nicht einmal die Idee, dass es vielleicht für alle besser ist, wenn du denen hilfst? Es gibt schon in alten Mythen immer wieder die Story, dass eine Gemeinschaft irgendwann in eine bedrohliche Krise kommt, weil zu viel Egoismen den Gemeinsinn aushöhlen. Mhm. Das ist die Geschichte vom Helden. Das ist diese von Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces. Dass dann ein Held sozusagen aus der Gemeinschaft rausgerufen wird. Er bekommt eine Stimme, und geht dann sozusagen in eine andere Welt, stellt sich da dem Konflikt zwischen Gemeinsinn und Egoismus und kommt mit einer höheren Weisheit zurück, vielleicht sogar als Religionsstifter, ne, so wie Jesus dann sagt, gib deinen Erlös den Armen, also so ganz extrem, und vereint wieder eine Gesellschaft, die da kurz davor war, auseinanderzufliegen. Und wir sind gerade dabei, in den USA sieht man es noch ein bisschen extremer, weil die sind dann schon 10 Jahre uns voraus, was passiert, wenn du diese Ungleichheit so weit kommen lässt? Du kannst es da genau sehen. Mhm. Und das gab es historisch schon mehrmals. Ja. Und in der Regel wird das dann geklärt durch Gewalt, durch große Kriege, weil danach gibt es ein Reset, wo dann die Vermögensunterschiede nicht mehr so groß sind. Wäre schön, wenn die Menschheit das vorher lernen könnte, dass wir das vielleicht auch ohne einen Weltkrieg einen dritten hinkriegen, weil der könnte sehr kostspielig werden, also ökonomisch gesprochen. Aber dann stellen sich ja Leute wie Musk vor, dass sie das irgendwie in so einem Bunker unter der Erde auch noch aussitzen, auch wenn die Klimaerwärmung kommt. Und da sieht man, wie Empathie und realitätsfern so eine Superelite da ist. Ja, also komplett. Totales Dummgequatsche, auch von Peter Thiel, ne? Ein faschistoider Dreck, den dieser Typ im Kopf hat. Und natürlich, wenn du Milliardär bist, dann sagt dir keiner, Peter, du redest totalen Bullshit. Peter, komm mal klar, ne? Weil die Leute sind fern jeder Kritik. Die können sagen, jeden Tag kann ich mir einen Menschen kaufen, der mir einen bläst. So. Ne, oder der für mich die Drecksarbeit macht. Warum sollte ich mir von irgendjemandem eine Kritik noch anhören? Warum sollte ich in meinem Cäsarenwahn noch gestört werden?
Es gibt doch einen Professor, den er hier immer besucht, einmal im Jahr, bei dem er mal, glaube ich, studiert hat. Und der findet das auch nicht alles gut, was Thiel sagt. Aber das ist dem ja da auch egal. Also ich meine, ne, man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du so viel Geld hast und machen kannst, was du willst. Du kannst ja dann auf einmal in Dimensionen denken, die man sich einfach gar nicht vorstellen kann. Also ich finde das völlig schwierig, da also diese Perspektive einzunehmen.
Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung für den Charakter, ne? So viel Geld zu haben.
Absolut.
Also da muss man auch zaghaft rangeführt werden, denke ich.
Übrigens, ich muss mal auf dieses Monopoly-Ding zurückkommen. Ich habe mir gestern nochmal diese Doku angeguckt von Julia Friedrichs und Jochen Breyer, Die geheime Welt der Superreichen.
Ja.
Im ZDF kann man sich noch angucken, in der Mediathek.
Muss ich mir mal aufschreiben, das kommt nämlich in die Shownotes.
Ja. Und da wird nämlich Thomas Pscher wird da gefragt, also es ist irgendwie der reichste Kölner. Und er hat das auch,
klingt irgendwie lächerlich.
Ja, er meinte so, ja, Sie haben ja 1,4 Milliarden Euro wahrscheinlich oder sowas.
Ja, ja, ja.
Und er meinte, ja, das weiß ich nicht, aber Sie sind auf jeden Fall der reichste Kölner. Meinte, ja, das kann schon stimmen. So. Mhm. Er war eben Rennfahrer und Banker und sein Großvater war irgendwie Berater von Adenauer. Und da hieß es eben auch, ja, Sie haben ja einfach auch viel Geld geerbt. Und so meinte, ja, das ist richtig. Ich hatte einen sehr guten Start, ne? so wie Monopoly da.
Ja.
Aber alles andere habe ich mir selber erarbeitet.
Ja, ja, ne?
Das habe ich, ganz alleine alles hinbekommen. So.
In der Serie IT Crowd gab es mal einen schönen Witz, wo so ein Firmenchef so sagt: In the beginning I had nothing, just a dream and 10 million pounds from my parents.
Ja, ich hätte das auch so gerne. Ja, aber das Lustige ist, ja, so dann sagte der Jochen Breyer, ja, aber ihr die ärmere Bevölkerung, die bekommt ja viel zu wenig und so weiter. Er meinte, aber wenn sie mehr bekommen würden, selbst 10 oder 20% und sowas, ja,
Die verballern es trotzdem, weil sie so doof sind.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also ich meine,
ja, das, das ist auch das Menschenbild, ne?
Absolut. Weißt du, er hat genau das gehabt, was er den anderen nicht gönnt. Und,
ja, und sagt, er glaubt, er hat es besser gemacht, als es die anderen machen würde.
Wahnsinn. Ja. Also da habe ich eben dieses Beispiel mit dem Monopoly-Spiel, mit diesem Experiment, da hast du es wirklich nochmal live gesehen. Und das ist wirklich erschreckend einfach, ne? Sich, also, dass man sich so weit, deswegen, ich möchte gar nicht so viel Geld haben, weil ich Angst habe, dass ich auch irgendwann so abdrehe.
Ja, ich glaube, es ist auch einfach Psychologie und man sollte auch vielleicht das Problem nicht zu sehr individualisieren und immer sagen, die gierigen Reichen, diese bösen Menschen, sondern das strukturell betrachten. Ne?
Ja.
Weil ich habe mal mit einem Freund gesprochen und der meinte, ja, er kann überhaupt nicht verstehen, warum diese Superreichen so wenig abgeben. Die könnten doch 20% ihres Vermögens abgeben, wenn so viele Leute in der Welt ärmer sind und so. Und dann meinte ich, wie viel gibst du denn für Ärmere ab? Und dann meinte er, ja nichts, ich habe ja auch kaum was. Dann meinte ich, im Vergleich zum Weltmaßstab hast du ganz schön viel.
Das ist richtig, ne? Ja.
Und du siehst dich natürlich eher als Opfer der ökonomischen Verhältnisse, weil man sich immer nach oben vergleicht und nicht nach unten. Ne? Und du denkst natürlich nicht an die 80% der Weltbevölkerung, die in schlechteren Verhältnissen leben, sondern du denkst, boah, der da drüben, der hat noch ein richtiges Haus.
Ja.
Und so ist es, glaube ich, auch bei vielen Millionären, dass die sich eigentlich übervorteilt fühlen. Also wie zum Beispiel Steuerhinterzieher Zumwinkel, auf dessen Schoß ich mal gesessen habe bei einem Mittelalterfest. Da hat die Deutsche Post uns als Band gebucht. Und da saß original der Zumwinkel mit hängender Visage und seiner Frau und so anderen Pfeffersäcken. Und wir haben dann so Tandaradei gespielt bei so einem Bankett. Ne? Und ich wusste gar nicht, wer das ist. Und dachte, boah, sind die langweilig. Ne? Bin dann hingegangen, habe meine Flöte in dessen Weinglas getan, alle Löcher zugehalten und den Wein rausgesogen und mich gleichzeitig auf dessen Schoß gesetzt. Und dann hat er ganz leise in mein Ohr gesagt, stehen Sie sofort auf. Ja? Und nachher erst habe ich gesehen, ach, das ist Klaus Zumwinkel von der Post AG, Millionär und wahnsinnig schlecht gelaunt. Wo ich denke den ganzen Tag, boah, ich muss so viel arbeiten, ich habe zu wenig, scheiße, ich wollte das nie von meinem Papa übernehmen, diese scheiß Deutsche Post AG, meine Frau sieht auch kacke aus und meine Freunde sind gar keine Freunde. Und, ne? Und der hat dann natürlich Steuern hinterzogen und wurde dann auch
sehe noch das Bild,
festgenommen,
wie sie ihn
und hat sich vermutlich gedacht, jetzt wird ja immer ungerechter, ne? Das ist ihm vermutlich wahnsinnig ungerecht vorgekommen.
Ah, super. Und jetzt sehe ich nicht nur das Bild von Zumwinkel, wie er abgeführt wird, sondern auch noch
dich im Schnabel. Und wir lachen drüber. Aber uns wird es vielleicht auch so gehen, wenn du ein paar Millionen hast, dann kaufst du da was für deine Kinder, dann investierst du da, dann hast du vielleicht irgendwie einen Verein, den du sponsorst.
Mhm.
Und dann sagt dir jemand, nee, jetzt gib mal 30% ab. Du sagst, das geht gar nicht. Wo soll ich das Geld hernehmen?
Ja.
So, und natürlich muss deswegen auch sowas wie eine Erbschaftssteuer natürlich vernünftig gestaltet sein.
Ne? Richtig, genau. Und aber ich meine, die haben ja auch die Möglichkeit, also das ist ja die Idee auch der SPD, dass man das Ganze über 10 oder 20 Jahre dann.
Ja, das ist alles total sowas, vernünftig, ne? Und auch ganz harmlos. Und dann kommen diese Söder, Spahn, Dobrindt, Merz, Pfosten und erzählen, ja, das bestraft den Mittelstand. Ist der Mittelstand jetzt ernsthaft, wenn du 1 Million Freibetrag versteuern kannst und Betriebsvermögen 5 Millionen kostenfrei? Das ist der Mittelstand. Ja, Merz ist ja auch Mittelstand mit 12 Millionen.
Unser Mittelstand.
Ja, das ist ein bisschen gehobener Mittelstand. So,
mit
ne?
Privatjet.
Und Omas Häuschen, das immer ins Feld geführt wird, ist natürlich auch Quatsch, weil eine Immobilie, die du vererbst, wenn du darin wohnst, ist auch ausgenommen.
Genau.
Also es ist alles schon berücksichtigt, dass man seinen Lebensstandard wahren und weiter vererben kann, weil das sagt Linatas ja auch in dem Buch, es natürlich auch Argumente dafür gibt, dass Familienvermögen nicht ausgegeben, sondern gespart und dann vererbt wird. Und dass das ja ein Eingriff in eine private Sphäre ist, das komplett einem wegzunehmen. Ne? Also dass dieses Vererben ja eben auch Familiensinn begünstigen kann und gewisse positive gesellschaftliche Effekte hat. Aber nur, wenn es nicht extrem ist und die soziale Mobilität nicht gefährdet und nicht die demokratischen Prozesse aushöhlt letzten Endes. Ne?
Aber naja. Es gibt ja noch 1000 Möglichkeiten. Ich meine, besonders schön finde ich ja auch diese Sache mit Döpfner, als er von Friede Springer diese 1 Milliarde.
Eine Milliarde
Aktien oder so.
Wollte er nicht versteuern, deswegen hat er sofort Betriebsvermögen daraus gemacht.
Ne? Verschonungsbedarfsprüfung.
Genau.
Das ist natürlich auch so ein Wort, wo viele Leute, glaube ich, schon bei der ersten Silbe abschalten. Ne?
Mhm.
Aber das ist doch pervers, oder? Das ist doch Zeug doch von
Döpfner, unser Patriot.
Er kauft sich da selber erstmal von seinem Restgeld, investiert er in Aktien, in Springer-Aktien. Mhm. Und dann sagt er, ja, wie soll ich das zahlen? Ich bin ja arm, ich habe ja kein Geld.
Ja.
Und dann muss er es nicht versteuern.
Ja,
Sonst hätte er was 500 Milliarden oder sowas zahlen müssen.
Ja, so in etwa, ne? Also 42% ist der Spitzensteuersatz.
Ja,
ne?
Ich finde das so, ja, das ist einfach, ist pervers, ja. Da ist einfach alles komplett aus den Fugen.
Ja, was hältst du denn von dieser Idee am Ende, aus höheren Steuereinnahmen ein Grunderbe für alle einzurichten? Und wie sollte das deiner Ansicht nach aussehen, so ein Grunderbe?
Also die erste Reaktion war, pff, das kann doch nicht gehen. Also ich meine, wenn da jetzt so ein 20-Jähriger oder ein 18-Jähriger 100.000 Euro bekommt, dann versäuft er das doch, oder?
Ach, dann denkst du ja genau wie der Millionär.
Habe ich gemerkt. Scheiße, ich denke ja genauso. Ja, da fiel mir aber tatsächlich meine Jugend ein, weil ich nämlich damals sehr gerne, also ich wollte unbedingt Schlagzeuger werden, ja, und hätte sehr gerne Schlagzeug studiert. Und das hätte mich 20.000 oder 25.000 Mark gekostet.
Ja.
Konnte ich nicht machen. Zwei meiner Freunde haben es gemacht. Die sind dann nach Los Angeles und haben da ein Jahr lang Schlagzeug studiert. Ja. So, ne? Also da, gut, ich meine, ob ich jetzt ein arbeitsloser Cartoonist bin oder arbeitsloser Schlagzeuger, ist dann auch egal. Aber das hätte ich gerne gemacht. Und ja, das ging nicht, weil meine Mutter hatte nicht genug Geld. Ich selber natürlich auch nicht. Aber wer weiß, wie sich dann die Wege entschieden hätten. Ich meine, dann wäre ich immerhin ein Jahr in Amerika gewesen, in einem guten Amerika noch. Und aber das hätte ich auf jeden Fall gerne gemacht. Ne? Mhm. Ohne Geld keine Chance. So. Und deswegen, gut, es müssen ja nicht 100.000 Euro sein und gleich mit dem 18. ausgezahlt werden. Aber so eben tatsächlich 25.000 Euro, wenn du 18 bist, so als Grunderbe, finde ich nicht schlecht. Und Linatas kombiniert das ja auch mit einer Vorbereitung in der Schule. Also wenn man den, ja, Leuten sagt, wie man mit Geld umzugehen hat und was man damit machen kann, wenn denen klar ist, das ist eure Zukunft oder es ist zumindest eine Möglichkeit, dann finde ich das, je länger man drüber nachdenkt, wirklich sinnvoll.
Ja, ich denke, das Wissen über VWL und BWL, also über wie so eine Ökonomie im Großen, aber auch für einen Privat vielleicht oder für ein kleines Unternehmen funktioniert, das könnte man noch ein bisschen ausbauen in der Bildung junger Leute. Absolut, halte ich für wichtig, auch da die Zusammenhänge zu verstehen, weil das dich ja auch politisch mündiger macht. Das geht ja ganz viel darum. Politik bestimmt ja im Prinzip, wer wann wo aus welchen Gründen auf Geld zugreifen kann und welches nicht. Denn im Prinzip kann die Zentralbank es drucken. Ja? Ja. Wenn der Bedarf da ist, kannst du es drucken. Natürlich musst du immer überlegen, wie viel druck ich, bis eine Inflation entsteht und so weiter. Aber du kannst Geld aus dem Nichts schöpfen heutzutage.
Und die Zentralbank
ist eine Entscheidung politischer Natur, wofür möchte man Geld ausgeben und es bereithalten. Ne? Natürlich musst du das irgendwann wieder an die Realität von der Volkswirtschaft zurück ankoppeln. Und gibt es ein paar Dinge zu bedenken, auch mit unserer Wachstumsökonomie und so. Aber zu verstehen, dass man eigentlich schlecht über Politik sprechen und urteilen kann, wenn man ökonomisch gar nichts weiß, wäre schon mal ein erster Schritt. Ja. So auch für viele Hörerinnen und Hörer jetzt. Holt euch das Buch von Linatas.
Ja, unbedingt. Ich muss noch mal eine Zahl loswerden, die ich am Anfang gesagt hatte. Also, dass zwei Familien mehr besitzen als die ärmere Hälfte, also 42 Millionen Menschen. Das war auch eine Zahl, die ich so unglaublich erschreckend fand, ne? Also zwei Familien, also einmal Dieter Schwarz, das ist der Lidl-Chef, und
die Böhringer.
Böhringer und
von Baumbach.
Genau. Ja,
Böhringer Ingelheim, Pharmaunternehmen.
Richtig, genau.
Der hat sich schon ganz unten hochgearbeitet. Na, so, die Ostdeutschen sind fast nie Milliardäre. Ich glaube, gibt's kaum welche. Millionäre, Milliardäre. Weil die alle so faul sind. Nee, die hatten andere Startbedingungen im Sozialismus.
Ja, 85% gingen nach Westdeutschland, 10% an ausländische Investoren und 5% sind, glaube ich, nur da geblieben.
Genau.
Also das, kein Wunder, dass die so einen Hass haben.
Ne? Ja, ja. Auch interessant, ne? Wer erlebt sich als ökonomisch besonders wirkungslos und wer wählt besonders stark die AfD?
Ja, also mich wundert
Zufall?
Das gar nicht. Überhaupt nicht, ne?
Ja. Ne? Und wer versteht die Zusammenhänge aber nicht und glaubt dann, wenn man die Ausländer alle rausschmeißt oder die Migranten, dass dann mehr für einen selber übrig bleibt? Ja. Quatsch.
Das ist Quatsch, absolut.
Quatsch gedacht, ja, ne?
Also ich finde das schon eine super Idee. Finde auch gut, dass die SPD das jetzt nochmal eingebracht hat mit der Erbschaftssteuer. Aber
es ist aber niederschmetternd, wie die Reaktionen darauf sind. Also, ja, dass im Jahr 2026 halt so ein Söder wieder mit Omas Häuschen anfängt und wieder mit der Mittelschicht und dass das leistungsfeindlich sei. Mhm. Also, was ist denn leistungsfeindlicher als zu erben? Also, ja, was ist das für ein Quatsch? Also, meine Geduld geht so ein bisschen zur Neige, ne? Weil ich habe wirklich das Gefühl, wie soll ich das sagen? Das klingt auch ein bisschen bekloppt, aber ich habe mir irgendwie auch schon den Mund fusselig geredet. Und es hat viele nicht interessiert, dass ich gesagt habe, wenn wir das mit der Besteuerung nicht hinbekommen, wenn die Reichen immer reicher werden und die ärmeren Schichten nicht mitbeteiligt werden, dann bekommen wir hier große Probleme, auch was die Wahlen angeht. Guckt in die USA, guckt in solche gescheiterten Länder wie Russland. du kannst so eine Bevölkerung nicht mehr vernünftig regieren. Weil, wenn eine Gemeinschaft nicht funktioniert, dann funktioniert auch Demokratie natürlich nicht. Wenn die Leute sehen, ich soll mehr arbeiten, ich habe mehr Stress und gleichzeitig verrottet hier das Schwimmbad, in der Schule meiner Kinder sieht's scheiße aus, die Kitas funktionieren nicht richtig, wenn ich im Krankenhaus bin, ist plötzlich gar kein Arzt mehr vorhanden, Sozialarbeiter gibt's immer weniger und es funktioniert bei der Deutschen Bahn nicht, ja, dann fängst du irgendwann an, ziemlich schlechte Laune zu kriegen. Und leider verstehen die Leute nicht, woher die schlechte Laune wirklich kommt oder was man dagegen tun könnte und fangen dann an, sich Sündenböcke zu suchen und nach unten zu treten.
Mhm. Ja.
Dann am besten noch auf die alleinerziehenden ostdeutschen Mütter, die sozusagen die Hauptverliererin in so einem Spiel sind, neben Migrantinnen. Ne? Mhm. Also es ist wirklich eine ganz bittere Geschichte, wo ich eigentlich möchte, dass die Leute sich jetzt sofort auf der Seite Netzwerk Steuergerechtigkeit informieren, sich diese Mythen angucken über Erbschaftssteuern und ihre Wahlentscheidung in Zukunft mit ökonomischem Wissen ein bisschen unterfüttern.
Also Sie können ja auch auf die Seite von Linatas gehen,
ja,
ungleichheit.info, da kann man auch ganz viel nachlesen. Und ich finde es aber gut, dass Sie das so plastisch und so deutlich erklärt, weil ich glaube, wenn man da erstmal reinkommt, dann entdeckt man noch viel weitere Problemfälle oder Dinge, die schieflaufen und vielleicht entscheidet man sich am Ende dann doch, eine bessere Partei zu wählen. Ich weiß noch nicht welche, aber
ja,
vielleicht muss
sie
auch.
Ja, also ich meine, dazu muss man ja auch sagen, dass die in den USA die Demokraten und in Deutschland Rot-Grün den neoliberalen Wahnsinn sehr stark nach vorne gebracht haben. Und Leute wie Gerhard Schröder die Privatisierung stark unterstützt haben. Ne? Und dass wir auf diese Hartz-IV-Reform, glaube ich, unter einer SPD-Regierung bekommen haben. Und dass das Vertrauen der unteren Hälfte, sowohl in den USA in die Demokraten als auch bei uns in die SPD und in die Grünen, ganz stark ausgehöhlt ist, das haben die sich auch ein bisschen verdient. Also die Grünen vielleicht weniger. Die haben sich immer noch tatsächlich für mehr Steuergerechtigkeit eingesetzt.
Ja, aber das Soziale in der SPD.
Aber haben natürlich das sehr, sehr leise gehandhabt im Vergleich zu, was weiß ich, vegane Woche oder anderen Themen, die bei der unteren Bevölkerungshälfte gar nicht so gut ankommen.
Ja.
Mhm. Aus Gründen, weil um sozusagen sich so eine gewisse Moralität leisten zu können, brauchst du vielleicht erstmal die finanziellen und die Bildungsressourcen. Das kann man ja auch in den Ländern sehen, die ärmer sind als Deutschland, dass da Umweltschutz meist nicht so eine große Rolle spielt und so. Das ist nicht böse gemeint. Man kann fast sagen, sowas kommt erst ab einem gewissen Einkommen oder ab einem gewissen Reichtum, dass Leute anfangen zu sagen, ja, vielleicht sollten wir die Tiere besser behandeln oder vielleicht sollten wir unsere Felder anders düngen oder vielleicht sollten wir mal über Geschlechtergerechtigkeit noch stärker nachdenken. Ich bin mir nicht bei allen Dingen so sicher in dem Buch. Zum Beispiel hier redet sie von dem Gini-Koeffizienten. Das ist ein Index, nach dem man Ungleichheit in der Gesellschaft messen kann. Für Deutschland, sagt sie, ist der in Bezug auf Vermögen bei 0,83. Ich habe gelesen, er ist eher bei 0,72 bis 0,79. Und dass man das auch extrem schwer messen kann, weil die Vermögenssteuer, glaube ich, seit 1997 ausgesetzt ist und man auf die.
Man weiß ja auch gar nicht, wie viel.
Genau, man weiß es gar nicht so genau.
Sind so, ja.
Da sind so Schätzungen, die schwanken zwischen dann zum Beispiel hier für die Familie Böhringer zwischen 52 Milliarden und 100 Milliarden.
Ja, genau.
Das ist so, man ist da so ein bisschen auf den Goodwill dieser Menschen angewiesen. Und das heißt, wenn man jetzt hier jede einzelne Zahl überprüft, kann es sein, dass das nicht immer alles so ganz einfach ist, wie sie es darstellt. Aber die Richtung stimmt auf jeden Fall, nämlich, dass Deutschland in Europa neben Österreich zu den ungleichsten Ländern gehört. Ja. Das kann man sagen. Später sagt sie auch einmal, ja, man muss das auch im globalen Maßstab sehen, ne, dass die südliche Erdhalbkugel ärmer ist als die nördliche, basiert auf der Ausbeutung und dass der reiche Norden den armen Süden ausgebeutet hat und dass da es deswegen auch eine Umverteilung vonnöten ist. Das würde ich nicht völlig in Abrede stellen und bin auch für eine Entschuldung der Dritten Welt zum Beispiel, wie sie lustigerweise Alfred Herrnhausen, bevor er von der RAF ermordet worden ist, angestrebt hat. Mhm. Aber ich glaube, dass sie da ein bisschen arg mit grobem Pinsel malt, weil die Einkommens- und Vermögensunterschiede der ersten, zweiten und dritten Welt durchaus andere Ursachen auch haben und haben dürfen. Also es gibt ein berühmtes Buch, ich glaube The Wealth of Nations, schon von 1998 von David S. Landis, ich glaube The Wealth and Poverty of Nations, wo dann das so ein bisschen erklärt wird mit unterschiedlichen Arbeitsethiken. Dann kam ein Buch, davor gab es das noch von diesem Jared Diamond, Guns, Germs and Steel, The Fates of Human Societies, wo das auf Deutsch heißt das nur einfach Arm und Reich, da erklärt er anhand von der Geografie, warum zum Beispiel Nordafrika und Europa relativ reich geworden sind und Südafrika oder der Rest von Afrika vor allen Dingen nicht, anhand von geografischen Gegebenheiten, wie die Flüsse sind, wo die Berge sind, welche Art von Tieren und Pflanzen da vorrangig sind, wo man industrialisieren kann, ne? Und so weiter. Das ist meiner Ansicht nach, das habe ich gelesen, das Buch, das ist schon ziemlich geil, ist auch geil geschrieben. Manche bekritteln, dass das so eine Art geografischer Determinismus ist, der die menschlichen Akteure stark ausklammert. Ich finde aber, man sollte das zur Kenntnis nehmen. Und dann gab es von 2012 ein Buch, das erklärt, und das ist natürlich besonders interessant, dass die Gesellschaften auf lange Sicht am wohlhabendsten sind, die am inklusivsten sind, wo die demokratischsten Verhältnisse herrschen, wo nicht autoritäre Strukturen sind, weil autoritäre Strukturen ganz viel Potenzial ungenutzt lassen.
Ja, ja.
Und das sind alles Faktoren, die man, glaube ich, abgesehen von der Ausbeutung, die es gibt, die es gab, die eine Rolle spielt, mit in Rechnung stellen muss. Und das muss man auch bedenken, wenn man im nationalen Maßstab über Umverteilung nachdenkt, dass man sagt, ja, es gibt für die Armut bestimmter Bevölkerungsgruppen auch noch andere als die strukturellen offensichtlichen Gründe. Es gibt auch noch was wie Mentalität, wie Einstellungen, wie Bildungsressourcen, wie tief verinnerlichte Selbstunwirksamkeit und so weiter und so fort. Oder auch Traumatisierungen in Elternhäusern, ne, durch Fluchtgeschichten und so weiter. Also das sage ich deswegen, weil mit einer veränderten Steuer und einem veränderten Grunderbe wichtige Punkte adressiert sind, aber man natürlich noch ganzheitlicher sich als Gesellschaft Dinge angucken muss, um sich zu helfen, um auch die Bildung zu verändern oder auch den sozialen Bereich wieder auszubauen, um vor allen Dingen das Gründen einer Familie nicht zu so einem Hexenkessel zu machen.
Naja, wenn es mehr Gleichheit gäbe, dann gäbe es vielleicht auch weniger Traumata oder so. Ne?
Ja, ja, also, auf lange Sicht genau.
Ich glaube,
Henne, also Ei, das ist wie so ein Möbiusband vielleicht, ne? Aber das kann jetzt das Buch nicht leisten und ist dann bei manchen Themen eben halt sehr, sehr zackig und schnell. Ne? Das wollte ich noch so als leichte Kritik oder als Einschränkung noch dazu sagen, ne? Dass man also sich von da aus weiter, also man soll dann vielleicht auch den Piketty noch lesen oder wirklich mal sowas wie dieses Buch Why Nations Fail von Darren Acemoglu und James A. Robinson, wo es um das Inklusive in wirtschaftlichen und politischen Institutionen geht, was Gesellschaften reich macht, was ja auch die Position von Linatas unterstützen würde.
Also der Chef von Blinkist, ich habe jetzt seinen Namen nicht.
Weiß ich auch nicht.
Nicht parat, ja. Aber mit dem habe ich auch gerade ein Interview gehört und der gibt sein Geld ja auch gerne raus. Der versucht das auch irgendwie sinnvoll wieder zurückzugeben. Und der sagt, naja, wenn ich das an die Gesellschaft zurückgebe und denen geht's dann besser, dann geht's mir ja auch besser. Also
ja, klar,
es hat auch
du willst ja nicht in der gated Community leben, ne?
Ja, genau.
Ja.
Deswegen ist das absolut wichtig, dass das einfach zu Gleichheit kommt.
Ja, es ist einfach eine viel schönere Gesellschaft möglich. Und wir haben es in der Hand. Und das ist ja das Traurige. Man sieht es, was alles möglich ist, wie du das Potenzial von Leuten heben kannst, wie du die Selbstwirksamkeit stärken kannst, den Gemeinsinn stärken kannst, Leute wieder Hoffnung auf die Zukunft haben, Leute sich wieder gegenseitig mehr vertrauen, Leute aufeinander zugehen, Zukunft kein Schreckensszenario mehr für ganz viele sein muss und irgendwelche autoritären, reichen, faschistoiden Thiels einfach nur noch zu Witzfiguren werden und nicht mehr zu Bedrohungen von ganzen Systemen. Also Leute vielleicht auch nicht mehr in den Krieg ziehen, weil das eine Perspektive ist, ne, für irgendwelche abgehängten russischen Männer, die irgendwo hinterm Ural sitzen. Ja, keine Ahnung, worum es geht, aber so viel Geld verdiene ich meinen Lebtag nicht. Also lass krachen. Ne? Das ist ja auch etwas, was man berücksichtigen muss, auch in den USA. Die Leute, die sich für den Kriegsdienst melden und die verheizt werden können, das sind die, die wir sonst keine Perspektiven haben. Und wenn Menschen Perspektiven haben, treffen sie vielleicht andere Entscheidungen.
Auf jeden Fall. Und ich sehe auch in meinem persönlichen Umfeld, dass es viele Leute gibt, die so gestresst sind und mehrere Jobs gleichzeitig machen. Jo. Und das schleicht sich so langsam rein. Man wird immer schlechter gelaunt und trifft dann vielleicht auch selber schlechte Entscheidungen.
Und tritt nach unten unter Umständen.
Sowas, genau. Ja. Deswegen ist das absolut.
Apropos nach unten, was ich auch gut finde, ist auch das unter Linksintellektuellen jetzt nichts Neues, dass der Trickle-Down-Effekt
dass das
ein Mythos ist. Wenn die Reichen reicher werden, dass dann auch von denen, was runtersackert, zu allen Gesellschaftsschichten und alle reicher werden, nope, ist widerlegt. Was ich auch noch sagen wollte, zu meiner Sicht dann zum guten Schluss ist, es gibt so zwei berühmte Lobbygruppen, die heißen die Familienunternehmer und Stiftung Familienunternehmen.
Das haben die schlau gemacht, ne?
Klingt so ganz niedlich, so nach Bäckereibetrieb um die Ecke. Das sind die 500 reichsten Familien Deutschlands, die sich zusammengeschlossen haben, um permanent irgendwelche Mythen über die Erbschaftssteuer in die Welt zu setzen, damit sie nicht zahlen müssen. Und sie tun so, als ob es den Mittelstand und die Mittelschicht gefährden würde und Omas Häuschen dann nicht ordentlich steuerfrei vererbt werden kann. Und
die haben
großen Einfluss auf Leute wie Friedrich Merz, der diesen Blödsinn anscheinend auch glaubt. Weil man natürlich reichen Menschen gerne glaubt und wenn dann irgendwie ein aufgeregter, ärmerer Mensch kommt und sagt, das ist aber alles Quatsch, sagt man, ja, der ist ja auch ein Versager und ein Kommunist. Das ist schon traurig. Und diese Mythen sollte man nicht glauben. Und Familienunternehmer, das sind ganz bestimmte Familien, die damit gemeint sind.
So ist es.
Das wollte ich noch sagen. Ansonsten, Piero, ich bin total froh, dass du mich nochmal für mehrere Stunden in eine Dauerrage versetzt hast mit diesem Buch.
Ja, ich freue mich, dass ich jetzt noch so einige Rants von dir hier hören konnte.
Ja, da könnte ich immer wieder einen Rant anfangen. Ein Ayn Rand, das ist auch so eine berühmte Vordenkerin der Anarchokapitalisten, die natürlich auch auf diesen Hayek so stehen und auf dieses Neoliberale, die das aber viel weiter treiben und sagen, am besten gibt's gar keinen Staat und nur noch der freie Wirtschaftsheld setzt sich alleine durch. Und Ayn Rand schreibt ja auch von den, es gibt die Macher und die Schmarotzer. Aber wer hier die wahren Schmarotzer sind, das erklärt das Buch von Martina Linatas, glaube ich, ganz gut. Unverdiente Ungleichheit, wie der Weg aus der Erbengesellschaft gelingen kann. Pflichtlektüre für alle, bitte.
Ja, kann ich nur unterstreichen.
Danke, Piero. Und das nächste Mal reden wir wieder über einen Horrorfilm, hoffentlich. Über was Beruhigendes.
Ja, genau. Ja. Alles klar.
Danke, dass du mitgemacht hast und schöne Grüße an Nefeli.
Nefeli ist ja bald wieder da.
Auf ihrem Vulkan. Nefeli ist bald wieder da. Im Februar machen wir dann zwei Bücher. Ich glaube, Mädchen 1983 und Die Wand von Marlen Haushofer und das andere ist von Lynn Ullmann.
Ich bin gespannt.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Dirk Hertrampf. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.